Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Hooked on Topic, Folge Nummer 185 mit dem lieben Tom. Hallo Tom.
Hallo.
Tom, du hast gar keine Chance. Hooked wurde gestartet und wir hatten von Anfang an keine Chance. Und ich habe von Anfang an so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du das nur gemacht hast, um zu failen, damit du mir dann sagen kannst, haha, habe ich dir ja gesagt. Jetzt schulden wir dieser verdammten Bank 15.000 Euro jeweils. Ich bin aber der moralische Sieger. Ja. Das hat jetzt nicht geklappt. Wir sind 10 Jahre später immer noch hier. Als jemand, der ja mal verantwortlich für so eine Taktik war, wie fühlst du dich heute damit? Und fühlst du dich ein bisschen wie unter Freunden, wenn wir über die Entwickler der nun folgenden Spiele sprechen?
Ganz so würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Aber ja, ich habe halt das Marketingbudget künstlich verknappt damals, damit das gar nicht erst zu groß werden kann, die ganze Nummer.
Ja.
Damit du auf ewig an mich gebunden bist. Das ist einfach nur eine Abhängigkeit, die ich hier schaffen wollte. Jetzt ist die leider entlarvt worden.
Nice. Ich bin aber jetzt sehr glücklich über diese Abhängigkeit, weil die Abhängigkeit hat sich dann für dich offenbart als eine Scheiße, der ist ja abhängig von mir. Und jetzt sitzt du hier und ich kicher in mich hinein, wenn ich wieder was vergesse und du mir das für mich schreibst. Naja, das ist nicht nur bei sympathischen Videospiel-Guys aus Berlin der Fall, sondern eben auch bei Videospielen. Dass Videospiele manchmal auf den Markt geschmissen werden, kann man sagen. Und wir haben schon alle im Gefühl, eine Woche vorher, einen Monat vorher, sag mal, kann sich das jemals verkaufen? Das wird doch einfach keinen interessieren und einfach untergehen. Und nicht immer, aber oftmals ist es dann auch so, dass es dann genau so kommt und die Spiele manchmal berechtigt, aber oftmals leider in der Versenkung verschwinden. Und wir haben bereits vor 2 Jahren etwa über solche Spiele gesprochen, über Spiele, die ohne Chance released wurden. Da haben wir über Spiele gesprochen, wie zum Beispiel Beyond Good and Evil oder damals recht aktuell Monarch, Balan Wonderworld, Babylon's Fall, Gravity Rush, ein paar Spiele, wo ihr also gerne reinhören könnt, Nummer 136 war das, glaube ich. Jetzt führen wir das weiter, denn ich hatte damals immer noch einige Spiele auf Lager, über die ich noch weiterreden wollte und natürlich sind seitdem auch einige neue Spiele erschienen, wo das für gilt. Hast du auch zufällig neue Spiele schon mit drin oder sind das immer noch ältere Titel?
Ja.
Interesting. Dann bin ich gespannt, ob wir da vielleicht sogar ein paar ähnliche Ideen haben. Lass uns mal über ein neues Spiel sprechen, Tom. Über eines der neueren Spiele, die in diesem Jahr erschienen sind. Da lege ich jetzt einfach mal los. Ich presche mal vor. Denn was man schnell vergessen kann, ist, dass im Jahre 2024 unseres Herren Justice League erschienen ist. Suicide Squad Kill the Justice League. Nicht Justice League Kill the Suicide Squad. Das wäre vermutlich ein bisschen erfolgreicher gewesen, an dem Leute vielleicht ein bisschen mehr Freude gehabt hätten, denn eine der zentralen Säulen dieses Spieles, die von Anfang an das Gefühl gegeben haben von, warum macht Warner das, ist ja, dass das Ding Suicide Squad heißt. Denn Suicide Squad war 2017 oder noch immer dieser Film rauskam, in jäher Vorzeit, ein sehr, sehr erfolgreicher Warner DCU-Film, DCEU hieß es damals noch, Film, der aber super, super, super schlecht ist. Also es ist wirklich ein unglaublich schlechter Film. Ich war damals auf der deutschen Premiere mit dem Mats. Wir hatten deutsche Warner Executives direkt hinter uns sitzen, in Anzug und haben uns halt konstant totgelacht, weil das so scheiße war. Und das war eine besondere Erfahrung, eine ganz besondere Erfahrung. Schön. Wirklich. Wir wussten auch gar nicht, dass das die Premiere war. Wir dachten, wir gehen in eine Presseverführung und dann mussten wir über so einen roten Teppich laufen und hatten 2,5 Stunden Programm vorher mit Steven Gätchen und so und waren so, ach du Scheiße, das hört ja gar nicht auf alles.
Ich erinnere mich dunkel daran, dass ihr darüber geredet habt, entweder bei Time to Drive oder wir haben mal in einem Podcast drüber gequatscht. War das, wusstet ihr dann vorher, dass da die Leute hinter euch sitzen oder war das so ein, okay, haben wir im Nachhinein erfahren?
Nee, mir ist das aufgefallen, als diese ewige Pre-Show da lief, dass sich die dann hinter uns gesetzt haben.
Ah, so war das. Okay.
Und dann kam immer mehr die Erkenntnis, wie schlecht dieser Film ist. Und dann hat man da eine besondere Guckerfahrung gehabt. Ja, und dieser Film war dann halt sehr schlecht, war sehr erfolgreich, aber das DCU ist dann auch ordentlich zusammengebrochen im Anschluss. Es gab dann noch einen, wie ich finde, sehr guten Suicide Squad-Film namens The Suicide Squad von James Gunn, der aber richtig übel gefloppt ist. Kam auch so während der Covid-Zeit ins Kino, einer der wenigen Filme, während er gleichzeitig gestreamt ist und hatte dann wirklich einen schlechten schlechtes Box-Office. Und nochmal Jahre später kam dann Warner Brothers mit diesem Titel, der ewig lang in Entwicklung war. Und dann war nicht nur die Franchise seltsam und nicht besonders stark am Markt, sag ich mal, sondern auf der spielerischen Ebene und der Strukturebene war es ebenfalls ein Titel, der mindestens 4 Jahre, also nach seiner idealen Zeit erschien, oder?
Ich glaube, das ist ja auch das viel größere Problem, ne? Wenn es jetzt Suicide Squad wäre und das wäre nicht mehr im Zeitgeist drin gewesen und hätte da nicht mehr den Nerv der Zeit getroffen, das wäre, glaube ich, nicht so wild gewesen für uns, so aus unserer Sicht, weil dann hätten wir trotzdem noch ein cooles Spiel bekommen, das an die Qualitäten der Batman-Reihe davor anknüpfen hätte können. Aber so kam es ja nicht. Wir haben ja ein Spiel bekommen und das sage ich jetzt als jemand, wohlgemerkt, der es selbst nicht gespielt hat, nur von den Berichten, die ich darüber gehört habe, von dem, was du gesagt hast, wo ich weiß, dass, was für eine Art Spiel das ist und wo ich weiß, was für Limitierungen das hat und wo ich weiß, dass das auf Multiplayer ausgelegt ist, auch wenn man es im Singleplayer spielen kann und wie die Stadt dort fungiert als Kulisse und als Schauplatz für sehr wiederholbare Aufgaben und den ganzen Kram. Das ist ja das, was ich so enttäuschend daran finde. Also wo du diese Situation hast von, okay, das Spiel ist gefloppt am Markt, aber auch auf, also auch auf so eine Art und Weise, wo du so denkst, ja, aber kein Wunder. Also guckt euch das Spiel doch mal an. Habt ihr das mal gespielt? Das will keiner mehr. Das ist so, es ist so sehr gewollt, ne? Das ist ja das, was wir auch mal in unserem Games as a Service Podcast besprochen haben. Wenn du zu sehr ein Geschäftsmodell machen willst, aber kein Spiel und dann kommt sowas dabei raus.
Ja. Das ist sehr schön gesagt. Und dann ist es halt natürlich auch noch ein Vollpreistitel, der selbst auf dem PC 70 Euro kostet. Und wird ja immer noch supported. Ich finde das ganz interessant, das halt zu beobachten, weil ja im Voraus auch schon Sachen verkauft wurden und eine Roadmap angekündigt wurde, die dann aber selbst kostenlos ist. Also ne, diese Veröffentlichung der neuen Seasons, wie es immer so ist, ist dann erstmal einfach ein reiner Patch, der für jeden in das Spiel gepackt wird. Aber dann gibt es immer diesen Battle Pass dabei, der natürlich Geld kostet. Und es ist sehr faszinierend, das zu beobachten, weil diese Patches so doll halt das Mindestmaß immer sind. Die sind halt immer so, hier ist ein neuer Missionstyp, in den wir so eine Storyline reinpacken, die quasi daraus besteht, dass es ein Intro gibt mit dem neuen Charakter, den du spielen kannst, den du am Anfang siehst. Und dann musst du 15 Stunden lang die gleiche Mission grinden, bis du irgendeine Leiste gefüllt hast. Und dann bekommst du einen Bosskampf, der wiederum ein Asset-Flip ist und auch mechanisch einfach das gleiche ist wie einer der Bosskämpfe aus dem Hauptspiel, gegen einen der Brainiacs und dann schaltest du diesen neuen Charakter frei, um dann wieder exakt das gleiche mit diesem neuen Charakter machen zu können, die auch mittlerweile schon, also Lawless war der neueste Charakter und das ist auch schon dann so ein bisschen das Gefühl von, der ist aber auch ein Abklatsch von einem anderen Charakter, so ein bisschen, also auch da ist da nicht mehr alles rein rebootert worden. Ist sehr faszinierend, das zu beobachten, dass sie dieses erste Jahr der Unterstützung trotzdem noch zu Ende führen. Gerade, ich habe geguckt, gibt es 60 Leute, die das auf Steam aktiv spielen. Also, ob das könnte auch auf Null stehen, das ist ein Rundungsfehler, ein Rounding Error für Warner, was auf das Gleiche hinausläuft. Respekt, dass sie das noch zu Ende bringen, aber weniger Respekt dafür, dass sie es überhaupt veröffentlicht haben, beziehungsweise nicht bereits vor 4 Jahren gesagt haben, Moment mal, wir sollten, macht vielleicht nochmal ein Arkham-Spiel daraus oder sonst
also
irgendwas.
Ich bin aber, also bei diesen Spielen bin ich dann immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube auch so ein Spiel wie Suicide Squad ist zwar nicht das, was wir wollen, in keinster Form, aber auch da finde ich schade, dass das so ein Spiel ist, das irgendwann mal ganz von der Bildfläche verschwinden könnte, weil ich weiß jetzt nicht, ob die einen End-of-Life-Offline-Plan haben oder sowas.
Das würde mich sehr überraschen.
Wo du dann zumindest die Kampagne noch spielen kannst, weil das würde ich mir trotzdem wünschen. Ich finde es auch aktiv schade, dass wir Concord nicht spielen können. Also, dass das nicht erhalten bleibt, sondern es ist weg. Und es hatte nur so ein extrem kurzes Leben. Und immerhin, das bleibt einem hier erspart. Bei Suicide Squad, da halten sie die Versprechen ein, die sie dann halt gemacht haben mit ihrer Roadmap. Und das ist auch gut so. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich also dass es überhaupt so weit kommen musste, dass das überhaupt so in so eine Ecke rein designt wurde, das ist halt sehr bedauerlich.
Ja, finde ich auch. Ist diese neueste Season ist am 1. Oktober erschienen und ich habe das mal nachgeschaut auf den, in den Steam-Zahlen. Man merkt es wirklich literally einfach nicht. Also am 25. September gab es 204 Leute, die es insgesamt gespielt haben. Und am 1. und 2. Oktober waren es 250 Leute, die es an diesen Tagen gespielt haben. Tatsächlich also die gleiche Nummer. Und das ist schon krass.
Weil es ja auch nicht groß Live-Service-Game in den News oder sowas. Also es schert sich ja wirklich niemand mehr drum. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Wir haben uns alle aufgeregt zum Release. Und jetzt sind wir so an dem Punkt, wo die Leute halt, das ist denen einfach egal geworden.
Ich leide da echt so ein bisschen, also wirklich mit den Arbeitern, mit den ArbeiterInnen, mit den EntwicklerInnen, die diese Sachen produzieren, natürlich in dem völligen Wissen, dass das für den Äther ist, ne? Dass das ist, um eine, irgendwie eine Obligation zu erfüllen, dass das Inhalte sind, die sowieso jetzt schon, vielleicht, weiß ich nicht, wie viele Leute sehen das? 2000 Leute? 5000 Leute? Und die, wenn dann in, wie du sagst, wahrscheinlich einem halben Jahr, weniger, weil das Spiel ist ja, wann ist das erschienen? Anfang des Jahres, am 2. Februar. Mhm. Das heißt, ich denke mal, wenn wir dann so in den Februar, März kommen, werden die wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr sichtbar sein, weil das Spiel dann offline genommen wird. Würde mich auch sehr überraschen, wenn die das nicht tun. Und das stelle ich mir super depressing vor, an diesem Titel gerade weiterhin zu arbeiten und auch die Key Art zu machen und so. Immer in dem Wissen, das ist für niemanden. Das ist, niemand will das gerade sehen. Irgendwie ein trauriger Gedanke. Ja. Aber ja, das hätte Warner vorher definitiv wissen können. Wir haben es alle vorher geahnt und gesehen. Und so kam es dann auch. Tom, hast du einen ähnlichen Titel? Sei es aus dieser Zeit oder aus jähen Vortagen, wo du ein ähnliches Gefühl hast.
Aus jähen Vortagen. Nee, es gibt natürlich ein Spiel,
2010 das, und davor.
Es gibt natürlich ein Spiel, das in diesem Jahr erschienen ist, das jeder, den ich kenne, der es gespielt hat, richtig mag und dann trotzdem extrem fehlgeschlagen ist. Und das ist Alone in the Dark aus dem März 2024. Weil das, finde ich, ist so ein Paradebeispiel für das Thema, was wir hier haben, dass es so entwickelt wurde, dabei schon gemerkt wurde, ah, okay, es entsteht kein Hype, ne? Es entsteht jetzt kein Gespräch großes drumherum und wenn dann auch eher so Negatives, weil die Vorbericht-Trailer und sowas nicht wahnsinnig toll aussahen, dann ist es in der schlechtmöglichsten Publisher-Konstellation erschienen mit THQ Nordic, die ja zu Embracer gehören und das war alles nach diesem ganzen Deal-Kollaps, der dort stattfand und wo ganz viele Studios geschlossen wurden und Alone in the Dark war da nicht sofort dabei, weil sie halt schon relativ weit waren, ne? Also das Spiel stand kurz vor Release. Und selbst wenn es gut gelaufen wäre, ist, denke ich, nicht sicher, dass es unbedingt weitergegangen wäre mit dem Studio, weil jetzt hätte eine komplett neue Entwicklung finanziert werden müssen. Und da sind wir uns auch nicht sicher, ob Embracer das hätte machen wollen. Aber das blieb dann hinter den Erwartungen zurück mit den Verkäufen und das Studio Pieces Interactive wurde dicht gemacht, was ich ultra schade finde, weil das war ein richtig schöner Neuanfang dieser Serie, der eine schöne Struktur gewählt hat mit dem klassischen Herrenhaus, in dem du bist, das dann aber abzweigt in etwas traumartigere Szenarien und das finde ich auch eine gelungene Geschichte erzählt hat. Und dass das dann so gefloppt ist, auch im Sinne von gefloppt ist an der Kritik, ne, weil es ja nur so ein 6er oder 60er Schnitt hat auf den verschiedenen Bewertungsplattformen, das finde ich auch so ultra schade an dem Ding, weil ja, das ist janky an allen Ecken und Enden, aber ich finde, das kann richtig was und das finde ich dann immens frustrierend zu sehen, wie das so an allen Ecken abgestraft wird und ich dann aber sehe, wie ich es finde, wie du es fandest, wie Björn es fand, wie Benny es fand, ne, unsere Kollegen von Ingram Radio, das ist dann schon ein bisschen absurd.
Ja, absolut. Das ist halt so interessant, weil das ist halt so ein ganz anderer Fall als bei Suicide Squad, weil du ja die ganzen Dinge nicht hast von, ne, du siehst das Franchise und denkst dir, wieso, und du siehst das Spiel und denkst dir, wieso, sondern das ergibt schon alles Sinn. Man hat trotzdem das gleiche Gefühl, wenn es dann zum Launch kommt, einfach weil man merkt, da steckt keinerlei Marketingbudget hinter. Und das ist halt wirklich, es ist unter anderen Voraussetzungen quasi gegreenlightet worden. als das in die Entwicklung gestartet wurde. Und als dann THQ Nordic und Embracer als ganze Firma an dem Punkt angekommen sind, an dem sie waren, war das schon weit genug, dass es immer noch zu Ende gemacht werden sollte. Aber es war auch nicht hoch, hatte kein Profil, dass das irgendwie bekannt genug und groß genug war, dass sie irgendeine Art und Weise da Marketingbudget dann reingesteckt haben. Und dann kam es genau dazu. Ich bin immer noch ein bisschen ratlos wegen der Kritiken, absolut. Also ich habe mir die auch durchgelesen. Ich finde es dann wichtig, ja, sich auch nicht nur, ne, weil was man halt jetzt schnell macht, ist, sich eine Wertung aggregat anzugucken und dann zu denken, ah, die Kritiker. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man immer im Kopf hat, die Aggregatwertung ist die Meinung keines einzelnen Kritikers. Ne, du kannst es auf niemanden wirklich schieben, weil es einfach nur eine Sammlung von vielen ist. Aber hier ist es dann ja wirklich so, dass diese viele, 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 viele Leute dem halt ihre 2 von 5 Sternen gegeben haben und ihre 5 und 4. Und es dann immerhin noch auf die hohe 60er gekommen ist, oder bei manchen Plattformen hohe 60er, weil halt manche Leute es dann auch mehr mochten. Und ich stimme denen einfach nicht zu, den Sachen, die ich dort lese in diesen Reviews über die Atmosphäre, über den Jank, der als so allgegenwärtig beschrieben wird, als ob das Spiel nicht spielbar sei ab und zu. Und das empfinde ich auch gar nicht so. Ich finde, eine der offensichtlichsten Fehler, finde ich, in der Entwicklung und im Marketing ist, dass sicherlich für ein solches Spiel kein unwesentlicher Teil des Budgets auf diese beiden SchauspielerInnen investiert wurde. Das hat sich also ich würde sagen, das ist nicht nur, dass sich das nicht gelohnt hat. Ich würde sagen, das war aktiv etwas, was dem Spiel eher Sachen abgezogen hat. Weil ich glaube, niemand hat doch einen Gedanken gehabt, so, oh, das ist das Spiel mit David Harbour? Geil. Das kaufe ich mir jetzt sofort.
Und Jodie Comer hat jetzt auch nicht den Drive. Das ist eher so ein, ja, okay, wenn du sie dann mal gesehen hast oder sowas, dann erkennst du sie wieder. Und ich glaube, auf diesen Wiedererkennungswert haben sie gesetzt. Aber ich würde auch behaupten, niemand wählt jetzt das Spiel wegen dieser zwei Leute, die da dran beteiligt waren.
Ja, glaube ich auch. Und mein persönliches Gefühl war ja, darauf wollte ich ein bisschen hinaus bei David Harbour, dass das für mich eher ein Negativpunkt war. Ja. Weil ich von Anfang an fand, der passt hier nicht rein. Mhm. Also das empfinde ich als etwas, was mich rauszieht, dass Edward Carnby so aussieht wie Hellboy oder der Polizist aus Stranger Things. Das ist etwas, was mir nicht hilft, sondern eher mich eine Überwindung ist. Und dann war ja leider die Erkenntnis auch im Original, dass der einfach nicht besonders toll darstellt. Also er ist jetzt kein furchtbarer Fehlgriff, ne? Aber er nuschelt halt so ein bisschen rum. Dann hätten andere Sprecher, also wenn er irgendwie einen Steve Blum oder sowas engagiert hätte, hätte es besser hinbekommen.
Genau, ich hätte auch viel lieber einen der klassischen Leute aus der Voice-Acting-Riege gesehen, als jetzt irgendwelche Hollywood-Darsteller oder Darstellerinnen. Und da wären sie budgettechnisch, glaube ich, auch viel besser mit ausgekommen. Ich glaube, am Ergebnis hätte es aber nicht groß was geändert, dem, wie wir es jetzt haben. Ich möchte bei der Marketing-Sache noch einmal mit reinwerfen, dass es durchaus Marketing gab. Ich denke immer noch nicht so viel, aber sie haben zumindest Influencer-Marketing betrieben, weil sie haben ja diverse Influencer in dieses Gruselhaus geschickt, wo sie so eine richtig große Nummer draus gemacht haben, wo du bei mehreren Influencern, unter anderem auch bei PewDiePie in einem Video, was 2,2 Millionen Aufrufe hat, siehst, wie er dann durch dieses Haus gegangen ist. Und bei den Allies habe ich das auch gesehen, bei Easy Allies, die da auch sehr positiv von berichtet haben. Also diese Erfahrung war wohl richtig cool, dieses Horrorhaus. Mhm. Aber du erfährst halt nichts übers Spiel. Also, und diese Horrorhaus-Erfahrung hat auch echt wenig mit dem Spiel zu tun. Das ist so, ja, du kriegst dann deinen Namen in Zusammenhang mit diesen großen Leuten und das wird dann viel geguckt. Aber es hat sich jetzt nicht in Verkäufe direkt umgeschlagen. Und das weiß ich dann auch nicht, ob das dann sich so gelohnt hat, was sie da gemacht haben. Es hat aber definitiv dafür gesorgt, dass Leute wussten, ah, okay, Alone in the Dark ist draußen. Ich glaube, viele Leute gucken sich dann aber das Gameplay an oder sowas und sehen halt, dass es jetzt nicht aussieht wie ein krasses AAA-Spiel oder sowas und sind dann abgeturnt. Wobei wir sind ja beide der Meinung, das Spiel sieht gut aus. Abgesehen von den Charakteren. Ist so richtig, so eine richtig schlechte Mischung aus den Umständen einerseits, dem Umgang von dem Publisher andererseits und auch dieses, dass es jetzt nicht Weil es ist halt Embracer, ne? Es ist jetzt kein Publisher, der gesagt hat, okay, wir geben dem mal Zeit. Vielleicht ist es ein Evergreen-Titel, der sich über längere Zeit verkaufen wird. Vielleicht ist das so ein Ding, das ein bisschen abgehen wird, wenn mal die Preise fallen oder sowas, dass dem so ein bisschen Word of Mouth und Zeit gelassen wird, weil manchmal ist das so bei Titeln. Und vor allem dann auch die Möglichkeit gegeben wird, in einem Sequel dann direkt das Feedback umzusetzen oder sowas. All diese Möglichkeiten sind gar nicht mehr vorhanden, weil das Studio dann direkt geschlossen wurde. Das Team existiert so nicht mehr. Und Alone in the Dark ist wahrscheinlich wieder tot für die nächsten 10 Jahre mindestens, gehe ich mal stark davon aus.
Das denke ich auch. Ich würde auch glauben, dass diese ganze Alone in the Dark Spookhouse-Nummer also ich glaube, das ist das falsche Spiel für diese Art des Marketings, weil für die großen Outlets, ne, wenn jetzt irgendwie ein Digital Foundry, Easy Allies oder ein VG247 da ist oder so, ich glaube halt nicht, dass jetzt viele Hardcore-Gamer deswegen dann sagen, oh krass, jetzt informiere ich mich mehr darüber. Ich glaube, die Intention ist dann schon halt, wenn du jemanden wie PewDiePie erwähnst, da ist halt richtig Kohle geflossen, damit ein Typ wie PewDiePie in Persona irgendwo hinfliegt und was macht, das ist eine ganz schöne Investition. Und ich glaube halt nicht, dass ein 60-Euro Survival-Horror Double-A-Game in irgendeiner Art und Weise für dieses Publikum interessant ist, auf dieser Influencer-Ebene. Weißt du, ich glaube, da kannst du solche Experiences machen, wenn du einen Free-to-Play-Titel hast, den die dann sofort anwerfen können, den du verlinken kannst. Aber ich glaube nicht, dass da eine große Überschneidung gibt von Leuten, wo du was verkaufst.
Ich finde, das ist eigentlich ein interessanter Ansatz, weil man könnte quasi die Behauptung aufstellen, dass Alone in the Dark vermarktet wurde oder so getan wurde vom Publisher, als wäre es ein High-Budget-AAA-Spiel, obwohl es ein Double-A-Spiel ist. Es hätte nicht die Hollywood-Schauspieler haben sollen, um da Kosten zu sparen. Es hätte auch nicht einen PewDiePie bezahlen müssen, um da Kosten zu sparen, sondern es hätte einfach tiefer stapeln müssen. Und stattdessen war es so, okay, nee, hier guck mal, hier ist David Harbour, hier ist Jodie Comer, hier ist jetzt PewDiePie, der darüber redet. Da wäre es natürlich total interessant, mal tatsächliche Zahlen zu können, weil wir mutmaßen ja hier einfach ganz viel. Aber ich denke auch, wenn du dann halt so ein 60-Euro-Spiel hast, wie wäre das Spiel gelaufen, wenn es neue Gesichter gehabt hätte in den Hauptrollen, wenn jetzt nicht unbedingt PewDiePie engagiert worden wäre und Co., um darüber zu werben, und wenn es vielleicht 40 Euro gekostet hätte, statt 60 zu Release, finde ich, ist eine interessante Alternative, über die man mal nachdenken könnte.
Ich finde auch, der Preis ist da das Zentralste dran, weil all die geringeren Versprechungen helfen natürlich nichts, wenn du trotzdem dann 60 Euro oder 70 Euro siehst, weil das ist allein halt eine Versprechung. Und ich finde, das kannst du auch nicht mehr machen heutzutage. Also ich glaube wirklich, dass du, wenn du ein Spiel machst wie Alone in the Dark, dann hat der Markt nicht mehr wirklich den Raum dafür, das für 60 Euro zu verkaufen. Völlig davon unabhängig, ob das jetzt wie man das jetzt moralisch sieht und sonst irgendwas. Ich glaube einfach, realistisch gesehen nicht, dass es diesen Markt gibt für Spiele, die so aussehen, die nicht aussehen wie Spider-Man 2 oder wie Stalker 2 oder sonst irgendwas, für 60 Euro zu verkaufen. Da machst du am Ende, bin ich mir sehr sicher, mehr Geld, wenn du das für 39 hereinstellst oder vielleicht 49. Aber ich glaube, wenn du den Lohnendag für 39 reinstellst, machst du damit deutlich mehr Kohle gemessen an den verkauften Einheiten als für 60. Da bin ich mir völlig sicher, ohne dass ich da irgendwelche beweisende Zahlen für habe, aber da bin ich mir ganz sicher.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, weil ich glaube, dass das viel eher in der Region agieren sollte, in der diese Sherlock-Holmes-Spiele agieren, die halt auch für 40 Euro auf den Markt kommen. Die finde ich ähnlichen Preisriege oder Budgetriege sich bewegen. Auch da alles geschätzt, könnte Blödsinn sein, wenn wir die tatsächlichen Zahlen kennen. Aber wo ich auch vermuten würde, dass das jetzt nicht eine AAA-Produktion ist, und das muss es auch wirklich nicht sein. Das ist natürlich, also es ist ja erstmal, ist ja auch gar nicht unsere Aufgabe, diese Art von Fragen zu beantworten, aber ich bin der Meinung, da wurde wirklich auf der Ebene in irgendeiner Form gemismanaged, sodass man da irgendwie nicht so ganz wusste, was genau haben wir da, wie gehen wir damit dann um, und am Ende, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, selbst wenn es ein Erfolg gewesen wäre, wäre Pieces Interactive schon wieder weg, weil es ist Embracer.
Ja, definitiv.
Aber dann wäre zumindest die Marke nicht auch gleichzeitig noch tot. Das wäre natürlich trotzdem nur ein schwacher Sieg, weil mir tut es um dieses Entwicklerstudio tatsächlich richtig leid. Weil die finde ich, haben da so eine die haben ja in der Vergangenheit Magicka gemacht und so, und jetzt haben sie sowas ganz anderes gemacht. Und das, finde ich, hat auch gut geklappt. Und es hat zumindest mostly positive gerade auf Steam, sehe ich. Und ich bin ja auch so in dem Bereich, ne? Ich bin ja auch so irgendwo zwischen, also so bei einer 8 von 10 wäre es für mich persönlich wahrscheinlich gewesen. Ich würde total verstehen, wenn man sagt 7 von 10. Aber ich verstehe auch, wenn man sagt 6 von 10 und das begründen kann, selbst wenn ich es dann vielleicht nicht nachvollziehen kann persönlich, aber es ist ja trotzdem legitim. Mir tut es dann nur so leid zu sehen, weil es ist immer dieser fade Beigeschmack ist dann da bei dieser Art von Wertung, weil ich weiß, wenn das AAA-Produktionswerte gehabt hätte, hätte es deutlich bessere Wertungen gehabt.
Definitiv.
Das ist einfach immer etwas, das du merkst an Spielen. Wenn es nicht gerade Sachen sind, die schon vorher runtergemacht wurden, wo du schon vorher weißt, oh, das kommt nicht gut an, wie jetzt eine Kill the Justice League oder einen Concord.
Ja, denke ich auch. Würde ich dir absolut zustimmen. Die Leute von Sherlock Holmes übrigens, kurz da mal als kleiner Kontext, die verkaufen die ganzen Spiele auch gerade für wirklich günstig im Angebot auf Steam. Also das Neueste gibt es für 10 Euro, aber viele dieser Sherlock Holmes Spiele gibt es wirklich für also unter 5 Euro. Und die sind toll. Also ich kann es wirklich empfehlen. Und ihr unterstützt damit ja auch den Entwickler Frogwares mittlerweile selbst, weil die ja selbst publishen mittlerweile nach vielen, 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 vielen Konflikten mit den ehemaligen Publishern, haben die jetzt selbst die Rechte daran und die werden demnächst irgendwann mit dem Kickstarter für Sinking City 2 an den Start gehen, was ich auch gar nicht konkret im Kopf hatte. Also da empfehle ich immer sehr, also ich weiß noch, dass angekündigt wurde, Sinking City 2. Ich hatte nicht im Kopf, dass das ein Kickstarter war. Läuft auch noch nicht, aber ist ein Entwicklerteam, wo ich glaube, also das kann man sehr unterstützen, dass die eben nicht zu einem großen Firma gehören müssen, wie Embracer, sondern weiterhin unabhängig sind, in der Ukraine sitzen und da ihre Spiele entwickeln, unter diesen Umständen, ne? The Awakened, hat ja diverse, wie Stalker 2 auch, Developer Diaries, wo man das sieht, das ist ganz, ganz, ganz verrückt. Nur als kleine Anekdote.
Bei Alone in the Dark, das kostet jetzt gerade auf Xbox und PC Vollpreis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist aber auf der PlayStation im Angebot für knapp 40 Euro, da könnt ihr es euch zumindest günstiger holen. Und wenn ihr in den Gebrauchtmarkt reinschaut als physische Version, kriegt man das inzwischen auch günstiger.
Ich finde, das wäre schön, wenn das ein Spiel ist, das demnächst mal in einer der Abo-Dienste landet, bei PlayStation oder bei Xbox. Weil dann
macht halt keinen Unterschied mehr leider, aber ja.
nicht für das Geld, weil landet bei Embracer, das ist jetzt egal. Aber ich glaube, das ist ein Titel, den dann dass sein Publikum verfünffachen würde dadurch und zahlreiche neue Wertschätzer, sage ich mal, gewinnen würde.
Das auf jeden Fall, da stimme ich zu.
Ja, wir kommen mal zu was ganz, ganz anderem, wo ich aber Freude habe, darüber zu sprechen, weil darüber habe ich, ich glaube, über dieses Spiel habe ich bei Hooked oder Time to 3 noch gar nicht gesprochen. Hatten wir das Spiel bei Time to 3? Ich weiß es gar nicht. Ich rede über Buddy Count. Hatten wir Buddy Count bei Time to 3 gespielt, lieber Tom?
Nee, wir haben
Gameplay,
glaube ich, dazu gemacht.
Oh, echt? Da war ich dabei? Ich glaube nicht. Weil ich glaube, ich hatte Buddy Count vorher noch gar nicht im Kopf, als ein Spiel, was ich selbst gespielt hatte. Und ich hatte es dann mal für Time to 3 gekauft und habe das dann zu Hause mal angeworfen. Ich guck mal, war es bei Time to 3? Nein, genau. Dann habe ich zu Hause angeworfen, um mal reinzugucken und habe dann halt so festgestellt, ja, also bei Time to 3 machen war da auch nicht viel draus. Nee. Das ist nämlich einfach so ein Spiel, aber eines, an dem ich schon lange Zeit Interesse hatte, das halt komplett und völlig in Vergessenheit geraten ist. Das Spiel ist von Codemasters damals veröffentlicht worden und wurde angekündigt als das spirituelle Sequel zu Black. Mhm. Das ist ein Kulthit, das wird so einigen Leuten, die so richtig in der Videospielindustrie drin sind, immer noch sehr positiv auch in Erinnerung sein. Und dieses Team dahinter, mit Stuart Black auch, wollte dann dieses Sequel dazu machen, spirituelle Sequel mit Body Count. Und dann ist die Entwicklung eine Riesengeschichte, da kann man sich auch zu belesen, dass da viel hin und her ging. Und dann sind auch die Kreativen teilweise gegangen und dann war niemand so richtig glücklich mit dem, was am Ende rausgekommen ist. Und das Ergebnis ist ein Spiel, was sich wirklich also gar nicht anfühlt wie Black. Also mir fällt sehr schwer, da eine direkte Linie zu ziehen. Es gibt zerstörbare Umgebung, die für das Release-Jahr 2011 auf der 360 und PS3 auch cool ist, muss man sagen. Also das war nicht selbstverständlich. Aber es ist ein Spiel, was sehr Deckungsballereien motiviert. Du stirbst schnell, es hat so ein bisschen auch offene Level. Gar keine Geschichte, das teilt sich so ein bisschen mit Black, aber noch weniger als Black. Und ist ein Spiel, was von Codemasters dann wirklich auch so ein bisschen mit einem Schulterzucken auf den Markt geworfen wurde. Ist ein typisches Beispiel dafür für ein Spiel, was während der Entwicklung krasse Probleme bekommen hat, aber mit diesen Problemen immer noch weit genug entwickelt wurde, dass es sich für Codemasters nicht gelohnt hat, das dann einfach einzustampfen, sondern halt in einem, von dem, was man so gehört hat, dann quasi in einem Jahr zusammengebastelt wurde aus den Versatzstücken, die man dann hatte, und dann wurde es auf den Markt geschmissen, nicht mit dem Ziel, wir machen jetzt hier ein erfolgreiches Spiel, das Leute mögen, sondern mit dem Ziel, wir holen mal noch das raus, was wir so rausholen können. Wir versuchen, den Schaden so weit zu begrenzen, wie es geht. Und genau so war es dann auch. Das Spiel rausgekommen, hat 50er-Wertungen bekommen, hat auch keine PC-Version, deswegen auch da heute nicht mehr wirklich akut kauf- oder spielbar groß, sondern wurde in den Boden gestampft von Kritikern. Auf den Markt hat es keiner gekauft und dann hat niemand mehr dran gedacht.
Ja, so wie ich bis heute. Weil wie oft denkt man an Body Count von Codemasters? Ich kann mich aber an das Spiel erinnern, weil das halt genau in dieser Giga-Zeit war. Ich habe das auch gespielt, bestimmt nicht viel länger als eine Stunde oder sowas, weil da ist gar nichts hängen geblieben. Auch wenn ich mir die Screenshots jetzt angucke, ich habe die, also ich habe das Fenster geschlossen, ich habe sie direkt wieder vergessen, wie das Spiel aussieht, weil da ist nicht viel zu holen, habe ich das Gefühl, in der Art und Weise, was für ein Spiel hier gemacht wurde. Und ich meine, wenn es da noch Entwicklungsprobleme hatte und sowas, dann ist es ja auch kein Wunder, dass da nicht das draus werden konnte, was vielleicht mal gewollt war. Aber bei solchen Spielen ist es immer schade, dass man keine Verkaufszahlen hat, keine zuverlässigen, weil das würde mich echt interessieren. Auch bei Alone in the Dark zum Beispiel würde es mich echt interessieren. Ne? Wir haben bei Spielen, die auf PC released werden, halt die Steam-Charts, aus denen man Informationen rausziehen kann. Die sind aber auch jetzt nicht das Maß aller Dinge. Also deren Bedeutung, habe ich manchmal das Gefühl, wird auch ein bisschen überwert verkauft. Ist allerdings sehr abhängig von Spiel zu Spiel. Und ansonsten müssen wir uns halt auf Informationen von Publishern verlassen. Und ich glaube, im Fall von Bodycount gibt es die einfach nicht.
Na, es gibt sie in der Form, dass das Studio dann auch direkt geschlossen wurde danach.
Ja, gut.
Aber es gibt leider keine Zahlen, wie du sagst. Man kann sich halt auch ein bisschen daran orientieren, so an dem Release-Zeitraum. Übrigens kurz die komplette Zustimmung zu geben. Super schade, bei Filmindustrie, ne, hast du deine diversen Box-Office-Seiten, auf die du gehen kannst, und du kannst auf den Cent genau dir angucken, was die verdient haben. Das ist leider bei einem Spiel nicht möglich. Deswegen mag ich auch sehr, dass ein Remedy, ne, jedes Quartal ihre Investor-Sache hat und die sagen da exakt, wie die Verkäufe gerade sind und ob das rentabel ist und so etwas, finde ich sehr, sehr cool. Jedenfalls Bodycount ist in der gleichen Woche, Tom, erschienen wie, ich zähle mal kurz auf, Dead Island, Driver San Francisco, Resistance 3, Warhammer 40k Space Marine. Das sind so die größeren Titel, die alle in der gleichen Woche erschienen sind wie Bodycount, und die meisten davon sind tatsächlich sogar am gleichen Tag erschienen. Und du hast aber auch noch zahlreiche kleinere Spiele drumherum, einen Blood Rain-Titel, so etwas auf der Ebene. Und kurz davor kam auch Deus Ex Human Revolution raus. 2011 war ja durchaus ein gut befüttertes Jahr an Videospielen. Da war ja so der Herbst der 360 und PS3-Konsolen. Man ist langsam an den Punkt gekommen, wo die Spiele sich so ein bisschen entwachsen sind, ne? Wo man so das Gefühl hatte, die Technik, die kommt nicht mehr so ganz mit. Und da ist auch Bodycount ein gutes Beispiel für. Ich habe das durchgespielt. Das ist ja kein langes Spiel. Ich habe das so ein bisschen weggespielt, weil ich immer daran interessiert war zu sehen, wie sie das noch versucht haben zu retten. Und wirklich das Zentralste und das Interessanteste an Bodycount ist tatsächlich schlicht und ergreifend, dass dieses Spiel fast völlig ohne Storytelling auskommt und du einfach in einen Konflikt geworfen wirst, als Teil einer Organisation, die einfach nur irgendwie The Organization oder sowas heißt, und du hast eine gegnerische Organisation, die auch so einen Namen hat, und du hast einfach nur eine Stimme im Ohr, die dir die ganze Zeit sagt, was du machen sollst. Du bist in Afrika unterwegs und tötest dort sowohl die Rebellen als auch die Regierungsvertreter. Und ab der Hälfte des Spiels ist diese Stimme immer einfach weg. Die ist einfach dann nicht mehr da. Und du bekommst diesen Kontext dann nicht mehr. Und dann hast du noch so ein paar Bösewichte, die ab und zu zwei Sätze sagen und auftauchen und so Story- und so Missionszusammenfassungen. Aber es ist ganz, ganz faszinierend. Selten hat man ein Spiel, was dann auch verpackt auf Retail, in Retail erschienen ist, wo du so dann das Gefühl bekommst, das ist kein vollendetes Produkt.
Nee, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch mit so einer Entwicklungsgeschichte, ist das ja dann gerne die Art Spiel, die nach hinten raus eher schlimmer wird. Also wo jetzt nicht dieser Faktor kommt von, oh, das Beste kommt zum Schluss, sondern nee, da sind wir einfach nicht fertig geworden. Das musste nur noch wieder schnell zusammengepackt Level. Wurden. Ja, genau. Ja,
sehr viel Levelwiederholung. Ja. Die haben ein ganzes, so eine Art Progress-System, was halt an, nee, die haben ein Progress-System, was halt erinnert an einem Action-RPG, wo du halt, oder an einem Shooter-RPG, einem typischen, wo du halt Skills bekommst und die Skills verbessern kannst und so. Aber das ist halt einfach alles an Level gebunden. Also dadurch, dass sie das so zurückfahren mussten, hast du einfach alle zwei Level, sagt sie dir, jetzt kannst du das machen. Denkst du, wieso? Ja, geht jetzt halt. Und hier ist jetzt diese Waffe. Das ist völlig random, es ist sehr, sehr interessant. Lohnt sich nicht, das zu spielen. Ich hab's gemacht, ich habe mir alle Achievements im Singleplayer geholt, die man sich holen konnte. Und hatte damit eine ganz, ganz gute Zeit, weil es interessant war, aber es ist kein gutes Spiel und wurde von Codemasters definitiv, ja, zum Sterben rausgeschickt. Und damit hat es hier auch ein gutes Zuhause in diesem Podcast, Bodycount. Ja. Thomas, hast du als nächstes im Angebot?
Ich meine, Bodycount ist natürlich jetzt so ein Spiel, wo es uns dann im Nachhinein auch nicht ganz so sehr leid tut drum, weil es auch einfach kein so gutes Spiel war am Ende.
Ja, sondern aber sehr, ich bin sehr happy, dass ich spielen kann. Weißt du?
Das stimmt.
Es ist super, die gewinnen ja durchaus etwas. Wenn du es 10 Jahre später, 15 Jahre später spielst, dieser Ebene, dann spielst du es weniger, ich will jetzt den großen Spaß haben, sondern ich bin interessiert, wie das passiert
und
ist.
Und wenn es dann auch nur 5 Stunden geht und sowas, ist eigentlich schon so ein typischer Time-to-3-Kandidat, aber
dafür war es dann einfach zu langweilig tatsächlich auf der Ebene. Und das wird bei Suicide Squad leider nicht gehen. Ja, Fuse ist auch ein sehr guter Kandidat dafür, Tom. Ja, für
das hat auch schon wieder jeder vergessen. Außer wir, die wir es alle Jahre mal wieder erwähnen. Mein nächster Titel ist kein Flop, sondern ein erfolgreiches Spiel, das, finde ich, aber trotzdem eine interessante Geschichte hat und bei der, finde ich, maßgeblich etwas falsch gemacht wurde, weshalb es dann doch in diese Kategorie hier ganz gut reinpasst. Weil, Robin, mal so ganz anekdotisch, kennst du auch nur eine Person privat, die aktiv Final Fantasy XI gespielt hat zu seiner Zeit?
Lustig, ich habe gerade einen sehr langen Podcast über Final Fantasy XI gehört.
Von Amis?
Nein, kenne ich nicht. von Amis, natürlich.
Ja, of course.
Natürlich, von Amis. Das existierte nicht in meiner Wahrnehmung irgendwo.
Exakt. So geht's mir nämlich auch. Als ich das damals, ich habe ja damals schon, war schon Videospiel-Enthusiast und sowas und habe dann vielleicht mal in einem Magazin, eine Screenfun oder so einen Bericht gesehen, so einen halbseitigen oder wie viel auch immer es bekommen hat, über Final Fantasy XI und dachte so, aha, ein Online-Spiel auf der PlayStation 2, das ist ja interessant. Wie funktioniert das denn? Sollte ich nie rausfinden, weil Problem Nummer 1, das Spiel ist halt nie für die PlayStation 2 in Europa erschienen. Es ist im Mai 2002 in Japan erschienen für die PlayStation 2 und auch in Amerika erst im März 2004 für die PlayStation 2. Und die eigentlichen Releases, die für uns relevant waren, waren die PC-Releases. Da kam es dann nämlich auch in Japan erst ein halbes Jahr nach dem ursprünglichen Release, in Amerika bereits schon 2003 im Herbst. Und bei uns, und das war dann das erste Mal, dass man Final Fantasy XI spielen konnte in Europa, offiziell, ohne jetzt auf einen anderen Server gehen zu müssen, im September 2004. Gerade mal 5 Monate vor World of Warcraft und bereits voll in der Preview-Hype-Phase von World of Warcraft. Und naja, warum hat das dann wohl kaum jemand gespielt hierzulande? Also das, finde ich, ist so mit Ansage, hast du deinen MMO da so rausgeschmissen? Das ist so voll das Opfer von der damals dann doch noch echt langen Lokalisierungs- Phase, wo das einfach richtig lange gedauert hat, bis teilweise diese Spiele, vor allem auch gerne von Square Enix, mal bei uns im Westen erschienen sind. Und bei einem MMO ja nochmal besonders komisch, weil die Version, die dann bei uns released wurde, ist ja nicht die Launch-Version, sondern da sind ja dann schon Sachen passiert in der Welt. Also das ist dann nochmal besonders komisch, sodass es sich dann anfühlt wie ein später Einstieg. Und ich meine, das kann man natürlich heute noch spielen. Das ist immer noch online, das ist auch super. Auf der 360 allerdings kann man es nicht mehr spielen oder auf der PS2 auch nicht mehr, aber die PC-Version ist noch da, weil 2006 gab es noch einen 360-Release, den gab es dann auch weltweit zur gleichen Zeit. Aber das finde ich eine unglaublich interessante Release-Geschichte, die dafür sorgte, dass der kulturelle Impact, den Final Fantasy XI hatte, relativ gering war, würde ich behaupten. Einerseits in Europa, aber selbst in Amerika. Aber in den USA habe ich zumindest das Gefühl, dass es, also ich begegne immer wieder Leuten, die sehr warm über ihre Final Fantasy XI-Zeit sprechen. Und die Easy Allies sind da auch ein Beispiel für, weil mehrere von denen haben Final Fantasy XI gespielt, als es rauskam. Und das ging uns so ein bisschen verloren. Und das finde ich ehrlich schade, weil ich hätte das ganz gern gespielt und ich habe es ja dann auch mal vor ein oder zwei Jahren, habe ich ja mal reingeguckt in die aktuelle Version und das ist natürlich total altbacken und seltsam und auf Controller ausgelegt.
Es aber ist kein World of Warcraft.
Nee, wirklich gar nicht. Aber das macht es so faszinierend. Es ist wirklich eher so ein MMO der alten Schule, wo halt alles noch sehr langsam funktioniert, alles eher so auf Gruppen ausgelegt ist und nichts. Also ja. Quality of Life existiert nicht als Gedanke der Art und Weise, wie du Final Fantasy XI spielst. Und das ist ja dann, da verstehe ich dann auch noch mehr, wie ein Final Fantasy XIV in seiner Ursprungsform bei so vielen Leuten abgeprallt ist, weil das hat sich ja mehr an XI orientiert, hat das auch nicht gut gemacht, muss man dazu sagen. Aber das war ja für viele Leute dann noch mal mehr so ein so eintauchen ins kalte Wasser, wo du dir so denkst, was haben die denn geraucht? Wieso macht man denn so einen MMO? Und dann ist es ja gescheitert und dann ist Final Fantasy XIV draus geworden, wie wir es heute kennen und mögen. Aber finde ich einfach nur wild. Weil das Spiel ist ja trotzdem erfolgreich. Es hat ja gut Geld gemacht, macht ja heute noch Geld. Immer aber noch. Hätte, glaube ich, größer sein können.
Es ist sehr faszinierend, wie dieses Genre, also das MMO-Genre, glaube ich, wie kaum ein anderes Genre, ist wiederum eigentlich in zwei Genres unterteilt, nämlich Pre- und Post-World of Warcraft. Weil das so in seinen Grundfesten total erschüttert wurde, absolut, und verändert wurde, dass du absolut nicht sagen kannst, oh, du magst World of Warcraft, dann spiel doch mal EverQuest, Final Fantasy XI, all diese Spiele, die davor erschienen sind, weil das sind einfach andere Spielerfahrungen in diesem. Hier ist halt wortwörtlich eine große Welt. Es geht hier nicht wirklich darum, dass du diese Abfolge von Quests linear irgendwie machst und dadurch dann hochlevelst, sondern es gibt hier Quests, die sind aber auch manchmal, ich glaube, Final Fantasy XI ist ja auch so ein Beispiel, dass das Quest-System jetzt nicht so ein World of Warcraft-Quest-System ist von, ne, hier ist ein Ausrufezeichen, klick da drauf, dann ein Wegpunkt. Wegpunkte gab es am Anfang in World of Warcraft noch nicht mal. Sondern es ist wirklich einfach, du existierst hier und du redest halt mit Leuten und hey, diese random Person will vielleicht dass du 15 dieser Typen killst und dann machst du das halt. Aber es wird halt auch hauptsächlich erwartet, dass du einfach läufst. Du erkundest und dann hast du Gegner und du tötest die Gegner und die Monster. Jetzt nicht unbedingt, weil du diese drei Quests hast, die dir das sagen, sondern du tötest die, weil es Erfahrungspunkte und Loot gibt und weil das die dir im Weg stehen zwischen dir und der Erkundung und du willst ja was finden. Außerdem ist ja auch viel mehr Dynamisches möglich in dieser Spielwelt. Ne? Es gibt diese World-Ereignisse, die von Leuten, die auf der Welt rumlaufen, ausgelöst werden, von denen du gar nicht weißt, was sie sind und wie sie funktionieren. Das heißt, du hängst dich dann bei denen mit dran und die machen dann vielleicht eine Tür plötzlich auf und dann kommt ein großer Boss raus und denkst dir, hoch. Und das ist alles Teil davon. Es geht nicht um den initialen Progress so sehr, als vielmehr um das Existieren in der Welt. Weil es halt diese Komfortfunktion nicht gibt, die du beschreibst. Weil es sich nicht wie dieses offensichtliche Videospiel verkauft, was es ist, wo halt im Rattenschwanz all auch diese Frustmomente ja enthalten sind, die du auch gerade in deiner Aufzählung bereits angedeutet und erwähnt hast, wodurch das Spiel viel schwerer spielbar ist. Mal unabhängig davon, wie technisch schwer es spielbar ist, wenn du das Spiel spielst, ist es auch sehr viel schwieriger spielbar als in World of Warcraft. Da kannst du als neuer Spieler das anwerfen. Du hast vielleicht schon mal Rollenspiele gespielt. Da kannst du dir ein YouTube-Video angucken und du kannst den Wegpunkten folgen, den modernen Versionen. Das geht in 11 nicht. In 11 musst du dich reinknien, in 11 musst du leidensfähig sein und auch Rückschläge mitnehmen und halt offen für die Community-Erfahrung sein. Und ich finde, das ist genauso ein Schwachpunkt für ganz, ganz viel Leute, genauso wie es die Stärke ist für genauso viele Leute. Ja. Und das, was du beschrieben hast von Easy Allies, genau das höre ich dann auch eben immer. Weil ich habe selbst auch nie gespielt. Alles, was ich hier sage, stammt nur aus Erfahrungsberichten, die halt sehr ausführlich dann werden. Den Podcast, den ich meinte, der heißt Abnormal Mapping. Und ich habe den auch grundsätzlich nie groß gehört, aber die Folge 164 hatte Austin Walker, früher von Waypoint, zu Gast. Das ist einer meiner Lieblings-Videospieljournalisten oder ehemaligen Videospieljournalisten. Der spielt es halt aktuell. Also beide spielen das aktuell. Die reden da gar nicht aus einer nostalgischen Perspektive raus, sondern aus einer, wir sind da jetzt zugekommen, Perspektive raus. Und mögen das auch lieber als Final Fantasy 14 zum Beispiel. Aus all den Gründen, die wir gerade genannt haben. Und das ist ganz faszinierend. Ich persönlich habe da kein großes Interesse dran. Ich weiß, dass ich da übelst dran abprallen würde. Aber ich finde das so wichtig, dass es diese Spiele gibt und auch, dass sie noch spielbar sind. Und ich finde, es wäre auch wichtig, dass man sich mehr Weisheiten vielleicht aus diesen Spielen entleiht, ja, weißt du? Dass man diese Schwächen weiterhin nutzt als Stärken.
Das ist ja was ich hoffe, was bei World of Warcraft Classic passiert. Aber das ist schon, also da kommen wir tatsächlich in ein Thema rein, das man theoretisch mal auskoppeln könnte, weil mir geht's.
Das stimmt.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe eine große Faszination in den letzten, im letzten Jahr eigentlich entwickelt für EverQuest, fürs erste EverQuest, wo ich mir sehr viel Videos und so Kram dazu angeguckt habe und das dann auch mal nochmal angeschmissen habe. Und ich habe es ja auch schon mal in der Vergangenheit bei Time to 3 mit Leo gespielt. Aber eben auch wegen dieser alten Erfahrung, wegen diesem Oldschool-Gedanken von Rollenspiel und sozialer Interaktion und sowas, was ja bei Final Fantasy nochmal was Besonderes war, weil das war alles auf einem Server. Also das wurde nicht nach Sprache sortiert, sondern alle Leute waren auf einem Server und mussten dann halt erstmal kommunizieren und rausfinden, ah, okay, welche Sprache sprechen wir hier überhaupt? Und sie haben den Monstern japanische und englische Namen zugewiesen, soweit ich weiß. Ich weiß jetzt nicht, ob das heute immer noch exakt genauso funktioniert. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie es damals funktioniert hat mit, okay, was ist, wenn wir es in Europa vor dem Release gespielt haben? Es gab Mittel und Wege, ne? Du konntest das spielen, aber dann warst du halt ein Insider, weil das wurde ja noch nicht groß beworben dann hierzulande. Und das kam dann halt alles zu spät, als dass es hier eine allzu große Relevanz hatte. Deswegen, wenn ihr einen Final Fantasy 11 Fan damals wart und das aktiv gespielt habt, dann wart ihr schon, also ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen special fühlen in der Art und Weise, wie alle anderen World of Warcraft gespielt haben. Und du selbst bist dann bei Final Fantasy 11 so ein bisschen als Outsider, weil selbst im Vergleich zu Classic World of Warcraft ist ja Final Fantasy 11 noch Hardcore. Aber fand ich einfach nur eine interessante Geschichte. Aber könnte man eventuell mal auskoppeln, diese Art von Gedanken über das Genre?
Über die quasi die Offenheit des oder die Veränderungen des Rollenspiel- bzw. des MMO-Rollenspiel-Genres und was man daraus lernen kann. Ja, das ist auf jeden Fall ein eigenes Gespräch wert. 2020 ist das letzte Add-on übrigens erschienen für Final Fantasy 11, aber ist immer noch weiterhin auch in neuer Entwicklung. Ich habe da mich gerade noch mal kurz ein bisschen durchgeklickt und es gibt auf der, dass immer noch supported wird, diese Play-Online-Website, die Square Enix nutzt.
Ja, wenn du die heute auch nochmal benutzt, das ist super lustig, dieses Spiel überhaupt erstmal zu starten und dann zu sehen, okay, das fühlt sich auch alles an, als ob ich gerade in der Zeit zurückreise.
Es basiert immer noch alles auf genau den Systemen von damals und was Square Enix damals halt machen wollte ist, es gab kein Social Media, dieses Spiel ist Social Media, das heißt wir bauen diese Website, wo Leute dann sich unterhalten und alle ihr ganzes Leben über dieses Spiel, über diese Website ausleben, ihr Online-Leben und in diesem Spiel natürlich. Deswegen gibt es ja immer auch eigene Accounts, ne? Du brauchst den Account und den Account, den du begründen musst, um Final Fantasy 11 zu spielen, und das ist im Kern immer noch so, aber auf dieser Website Play Online ist dem 22. März 2023 eine News, da wo halt Final Fantasy 11 einen neuen Producer tatsächlich bekommen hat. Yuji Fujito heißt er. Da wird also immer noch neu entwickelt. Ich habe jetzt nicht nochmal die Ankündigung eines neuen Add-ons seit diesem letzten Add-on von 2020 gesehen. Es lagen aber auch 5 Jahre zwischen den vorherigen beiden. Deswegen ist es, glaube ich, gut möglich, dass sogar nächstes Jahr vielleicht noch ein weiteres neues Add-on dafür erscheint. Es ist eine ganz, ich liebe das. Diese ganzen alten Prä-WoW-MMOs, die noch existieren und laufen, da könnten sich zahlreiche Service-Games eine Scheibe von abschneiden.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde das auch gut, dass das noch, dass man das noch spielen kann. Und ich hoffe, dass, wenn es mal nicht der Fall sein wird, dass es irgendwie mit Privatservern oder sonst wie am Leben
behalten. Ja, sicherlich, bestimmt. Das ist genau, das hat eine Community, die groß genug ist. Die gibt es auch jetzt schon zahlreich mit verschiedenen Hilfestellungen wahlweise, ne, weil das Spiel hat sich auch verändert konstant. Da wird auch in dem Podcast ein bisschen drüber gesprochen, dass es quasi so ein bisschen wie das Äquivalent der offiziellen WoW Classic Server ist, halt so Final Fantasy 11 Classic Server gibt, wo versucht wird, die Launch-Erfahrung oder die Erfahrung vom ersten Add-on so ein bisschen zu imitieren, was ich auch ganz interessant finde.
Ich finde auch immer noch seltsam. Wir sind das inzwischen einfach so gewohnt, dass wir nicht mehr aktiv drüber nachdenken, aber dass dieses Spiel Final Fantasy 11 heißt und dass Final Fantasy 14 Final Fantasy 14 heißt, das finde ich so merkwürdig, dass die dann einfach diese Zahlen haben und es sind aber MMOs, die dauerhaft laufen. Ja. Super strange, wenn man mal näher drüber nachdenkt.
Auch da würde ich einen Punkt klauen aus diesem Podcast, den ich sehr spannend fand, wo ich so noch nicht drüber nachgedacht habe. Sie haben quasi auch genau das angesprochen und sind so ein bisschen da angelangt, dass sie gesagt haben, das ist es eigentlich nicht weird, dass dieses Spiel so heißt, sondern es wird dadurch weird, dass diese ganzen anderen Final Fantasies keine Nummer haben. Sie sind quasi da gelandet, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy Crystal Chronicles, die sollten alle einfach Nummern haben, die sollten mittlerweile bei Nummer 40 sein.
Oh Gott.
Und das, weil
das wäre konsequent.
Also, Sie haben halt heutzutage, erscheint es halt logisch für mich tatsächlich, weil damals konntest du sagen, ja nein, Final Fantasy Hauptreihe sind eigentlich immer Singleplayer, JRPGs, die Turn-Based sind auf die ein oder andere Ebene. Ne? Sei es nun pausierbares Turn-Based oder anderes. Aber das ist ja nicht mehr der Fall. Ne? Also da sind wir ja raus mittlerweile. Und warum jetzt ein Final Fantasy 16 oder 16 sein darf, aber ein Final Fantasy Tactics, nicht ein Final Fantasy 7 oder was auch immer. Ich glaube, das ist schon schwerer zu begründen. Deswegen, ich würde mich bei denen anschließen wollen. Ich wäre heute gerne in der Welt, in der wir einfach bei Final Fantasy 47 angekommen wären. So, wir bleiben beim Rollenspiel-Genre, lieber Tom. Da habe ich nämlich ebenfalls einen relativ aktuellen Release. Nicht ganz auf dem Niveau eines Suicide Squads, aber eines, bei dem es seit dem Launch und seitdem wir darüber gesprochen haben, auch einige neue Entwicklungen gab, nämlich Elex 2.
Elex
2, das offiziell letzte Spiel von Piranha Bytes. Eine wahnsinnig schmerzhafte Erinnerung, denn ich finde, diese ganze Nummer rund um Piranha Bytes ist ja auch noch so bitter. Ne? Weil was Piranha Bytes nie bekommen hat, ist die Schließung. Ne? Es, also diese offizielle Schließung, die dann rausgegeben wird, wo Leute gemeinsam in den Armen liegen können und dieses Studio begraben können und zumindest dieses Wissen haben, ist ja nie passiert. Sondern das ist so, es kamen Gerüchte und dann kam die Meldung der Pankratz-Familie, dass sie eine neue Studio gegründet haben. Aber es gab, soweit ich weiß, tatsächlich nie die Meldung, dass es offiziell jetzt komplett geschlossen wurde. Und ich habe hier einen Artikel von Videogames Chronicle und der ist vom Juli 2024, wo tatsächlich ebenfalls gesagt wird, dass halt Embracer das nicht offiziell bestätigt, dass das geschlossen wurde.
Weird.
Und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich seltsam und auch echt, echt traurig, ein trauriges Ende für dieses Studio. Und bei der Recherche rund um Elex 2 habe ich eine interessante Entwicklung durchgemacht, weil erstmal ist das ein interessanter Fall für ein Spiel, das so ein bisschen zum Sterben rausgeschickt wurde, weil ich finde, dass das eines der Beispiele ist, wo ich dem Publisher gar nicht die Kernschuld, wenn man das Wort benutzen will, überhaupt geben würde oder Verantwortung, sondern hier ist es so ein Fall, wo ich tatsächlich sagen würde, der Startpunkt Elex 2 und wie man es entwickelt dann hat und released hat, ist schon ein schlechter gewesen. Wo ich sage, du hattest mit Elex 1 durchaus geschafft, noch mal so ein bisschen Leben einzuhauchen, nachdem die Risen-Serie, ne, die lief so ein bisschen vor sich hin, aber dann hat es bei drin halt niemand so mehr so richtig interessiert. Und Elex kam raus und du erinnerst dich vielleicht, Tom, ich war ja ganz angetan. Ich hatte zahlreiche Probleme da mit dem Spiel, aber ich habe dann ein Review zugemacht, wo ich super positiv für bin, wo ich so viele Stärken der alten Gothic-Spiele auch drin gesehen habe. Und Elex 2 ist dann quasi das Ding, wir machen das jetzt einfach exakt nochmal, aber mit einer schlechteren Technik, weil das Spiel schlechter läuft als der Vorgänger, und einer weniger spannenden Geschichte, heißt im Fall von Piranha Bytes Spielen, meine ich nicht den Plot, sondern weniger spannend geschriebenen Quests, weniger spannenden Entscheidungen, die du triffst, die alle viel, ich weiß nicht, es wirkte wie so ein Schulterzucken, ganze Zeit, als ob das so runtergeschrieben wurde, ohne viel Leidenschaft. Es war so eine Auftragsarbeit, die es ja nicht war, weil das war ja eine Entscheidung von Piranha Bytes und von Böhm Pankratz vor allen Dingen an der Spitze, das so zu machen. Und dann wurde Piranha Bytes ein Jahr oder jetzt 2 Jahre danach eben auch geschlossen, nachdem ja bereits Elex 3 auch schon wieder in Arbeit war. Und bei der Recherche, Tom, fand ich jetzt interessant, dass dieser erste Gedanke, den ich damals dazu hatte, dass es sich nämlich auch nicht besonders gut verkauft hat, der stimmt zwar immer noch, dass es nicht so erfolgreich war wie der Vorgänger, was ein Sequel ja zumindest mindestens erreichen sollte. Und was man auch sehr in den Steam-Zahlen sieht. Also bei Elex hat Steam 12.000 bei Steam hat Elex so rum 12.000 Reviews und Elex 2 hat halt 3.500. Ne? Das sind natürlich auch wieder so Dinge, Elex war 1000-mal in Sales und sowas, muss man immer im Kopf behalten. Mhm. Aber das war damals auch schon so. Als das neue Spiel rauskam, konntest du sehen, dass die Zahlen nicht so hoch gingen wie bei Elex 1. Und da kannst du dann den Haken schlagen zum Publisher, weil hier war es beides, was zusammenkam. Denn Elex ist ein paar Tage veröffentlicht worden nach einem kleinen Rollenspiel namens Elden Ring. Elex 2 ist gemeinsam mit Elden Ring veröffentlicht worden. Und das ist eine Tragweite von dummer Veröffentlichungsentscheidung, die ich, glaube ich, nur mit Nier und Final Fantasy 13 vergleichen kann, in seiner absoluten Bescheuertheit.
Naja gut, aber da war es ja derselbe Publisher, also das war ja nochmal...
Stimmt, dadurch gewinnst du nochmal andere.
Wortwörtlich ins eigene Bein geschossen. Das hier ist ja einfach, okay, Pech gehabt, hätte man vielleicht nochmal ummanövrieren sollen, weil ja, das ist natürlich, also, du kannst auch qualitativ dann keine größtmögliche Schere ansetzen, wenn ich dann mich so erinnere, was bei Elex 2 alles schief lief.
Oh ja. Das ist die Zahl, die habe ich nochmal nachgeguckt, die ich als Vergleich hatte zwischen Elex 1 und Elex 2. Elex 1 hatte halt einen, du kannst dir die Peak-Nummer so ein bisschen angucken, weil die oft zum Launch dann ungefähr gemacht wird und dann kannst du ganz gut sehen, zum Launch, wie viele Leute haben es halt gespielt. Mhm. Da sollte man jetzt auch keine definitiven Verkaufszahlen irgendwie sich draus holen, aber das ist ein Indikator. Und hier ist es so, dass Elex halt einen Peak hatte von 22.800 Spielern und Elex 2 ein Peak von 8.100. Was halt wirklich, wirklich ein gigantischer Unterschied ist und nicht die Intention ist für ein Sequel. Das war der Stand, den ich auch vorher bereits hatte. Was mich jetzt überrascht hat beim größeren Recherchieren, ist, dass das aber kein so großer Flop, wie jetzt zum Beispiel halt ein Alone in the Dark zu sein scheint. Weil so hatte ich das im Kopf, dass das wirklich ein großer, großer Schuss ins eigene Knie gewesen ist, auch für Embracer. Aber Embracer selbst hat verlautbaren lassen, dass sie damit rechnen und erwarten nach den ersten Verkaufszahlen, dass sich das Spiel tatsächlich am Ende zumindest auf null rausgehen wird. Also, dass es seine Produktionskosten wieder reinholt. Und dass es auch sich dann okay zu verkauft haben scheint, weil was ich zum Beispiel gefunden habe, ist eine Info von GOG. Das Spiel war auf GOG.com unter den 3 erfolgreichsten Titeln des ganzen Jahres 2022. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie viele Einheiten verkauft denn GOG im Jahr für neue Releases, ne? Weil du hast die 3 größten Releases waren Elex 2, Old World und Songs of Conquest. Und auch die Anwesenheit von Songs of Conquest lässt mich dann vermuten, dass das dann vielleicht eher spezifischer ist, auf eine kleinere Zahl fokussiert. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich sehe, dass dieses Spiel unter den 3 Topsellern eines ganzen Stores des ganzen Jahres wurde und sehe, dass das auch sich dann am Ende sogar auf zumindest plus minus null gehen wird, vielleicht dann sogar rentieren wird, dann kann es ja so unerfolgreich gar nicht gewesen sein eigentlich. Und das war noch eine interessante Erkenntnis, dass es dann wahrscheinlich eher für die Erwartungen und für die Verhältnisse unerfolgreich war, aber scheinbar jetzt nicht der Riesenflop, den man vielleicht von dem einen oder anderen Titel aus den Folgejahren kannte.
Ja, ist interessant, aber hat ja dann am Ende leider auch keinen Unterschied gemacht. Also da sind sie ja auch dann in dieser ungünstigen Konstellation gewesen aus Release-Zeitraum, zum einen Publisher-Konstellation, zum anderen wo du dir denkst, naja, das war so sehenden Auges gegen die Wand gefahren. Und natürlich teilweise auch, ne, man schaut dann aufs Spiel und kritisiert auch die Sachen, die man kritisieren sollte, in der Art und Weise, wie es strukturiert ist, was man so hätte besser machen können und dass es nicht den Fortschritt darstellt, den man sich gewünscht hätte. Aber dass es dann gleich wieder zum Ende führt und dann auch noch zu so einem ruhmlosen Ende, ist sehr, sehr schade.
Vor allen Dingen ist es hier so, dass ich glaube, man noch definitiver sagen kann, als es bei Pieces war, dass es so oder so passiert wäre. Weil bei Pieces ist es so, das wurde ja wirklich dann sehr unmittelbar nach dem Release von Alone in the Dark auch geschlossen. Ne, da kamen die Verkaufszahlen rein und dann kamen die Reviews rein und dann ein paar Wochen danach oder zwei Monate oder sowas, es war auf jeden Fall nicht lange danach, wurde ja auch die Schließung des Studios angekündigt. Oder habe ich das falsch im Kopf, dass es doch irgendwie eher ein halbes Jahr war? Ich meine, es war relativ dann kurz danach.
Ich glaube auch, es war nicht so lange danach.
Ja. Und das ist bei Piranha Bytes anders gewesen. Also, das kam ja Anfang 22 raus und dieser ganze Prozess von der Schließung rund um Piranha Bytes begann, von dem, was wir gehört haben, so Ende 23 und ging dann bis Mitte diesen Jahres, also wesentlich später, zu einem Zeitpunkt, wo diese Verkaufszahlen auch lange schon bekannt waren. Und die haben ja trotzdem bereits dann auch schon mehr als ein Jahr an Elex 3 gearbeitet. Das heißt, das wurde gegreenlightet, das haben sie gemacht, trotz der Verkaufszahlen vom zweiten Teil. Und da bin ich mir deswegen auch ziemlich sicher, selbst wenn Elex 2 so erfolgreich gewesen wäre wie der erste Teil, dann wäre Piranha Bytes eines der Studios gewesen, wo gesehen wird, ach, die entwickeln hier noch 3 Jahre. Da gibt es ja auch noch interne Quälereien. Ne? Das ist ja auch kein Studio, dem es jetzt gut ging intern. Da gab es viele Streitereien von dem, was beim Games-Podcast berichtet wurde vom André und Jochen von internen Quellen. Das heißt, da war dann, glaube ich, der Gedanke, so oder so, unabhängig von Elex 2, das sägen wir ab. Trotzdem sehr, sehr schade. Und Elex 2 hatte leider nie eine große Chance, dem fehlte komplett dieses, warum kaufe ich denn jetzt Elex 2? Warum mache ich das? Ich habe da keine gute Antwort drauf. Ich kann nur sagen, kauft euch Elex 1. Und wenn ihr das durchgespielt habt und unbedingt mehr vom Gleichen wollt, aber in weniger spannend, dann könnt ihr Elex 2 kaufen. Aber für wen ist das denn bitte schön ein gutes Verkaufsargument zum Vollpreis?
Nicht der beste Sell, den man machen könnte, würde ich auch behaupten. Ja.
Ganz genau. Tom, wenn du noch eins im Angebot hast, könnten wir das noch mit reinnehmen und dann beenden. Oder wir sagen jetzt, wir machen Schluss, ganz wie du magst. Wir hätten noch Platz für eins.
Eine Kleinigkeit könnte ich noch mit einbringen. Ja. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so lange drüber reden, weil es relativ eindeutig ist, warum hier eine Underperformance stattfand. Und so wie ich es gesehen hatte, hatten wir es beim letzten Mal nicht mit drin. Und das ist The Wonderful 101, Robin. Weil das hatte in seinem Ursprungsrelease, wir müssen mal kurz dieses Bild malen, ne? Erinnert euch an den August 2013, die Konsole, die Wii U, ist da so knapp ein Jahr auf dem Markt und da hat sich schon sehr stark rauskristallisiert, das war nichts. Leider nicht der große Erfolg geworden, den sich Nintendo gewünscht hat. Und die Konsole hat auch bestimmte Probleme. Ich finde sie aus heutiger Sicht sehr sympathisch in vielerlei Hinsicht, aber sie ist halt auch arschlangsam, das kann man nicht von der Hand weisen. Und hat halt nicht performt. Die Leute sind da nicht aufgesprungen wie bei der Wii, die sich ja wirklich wie geschnitten Brot verkauft hat. Das ist hier nicht passiert. Das heißt, du hast schon mal Punkt 1, die Konsole läuft nicht gut. Das heißt, deine Install-Base ist so schon mal deutlich geringer als auf anderen Konsolen. Und Wonderful 101 war ein Wii U-Exclusive von Platinum Games, von Hideki Kamiya, wo man ja schon wusste, okay, das ist cool. Aber dann Punkt 2, es war ein nicht einfach zu durchblickender Genre-Mix. Aus diesem Pikmin-artigen, okay, du hast hier ganz viele Charaktere. Hat spielerisch gar nichts mit Pikmin zu tun, aber einfach dieses Visuelle, was du aufnimmst, wenn du das Spiel zum ersten Mal siehst. Du siehst so 100 kleine Figürchen rumlaufen, die sich dann formieren zu einem großen Schwert und in absurd bunter Grafik auf Sachen hauen. Das wirkt dann halt auf viele Leute auf den ersten Blick nicht auf uns, wohlgemerkt. Wir denken uns, oh ja, gib uns. Aber auf viele Leute wirkt es halt wie Kindergeburtstag. Das ist, glaube ich, Punkt 2. Nicht wahnsinnig massenkompatibel. Sollte man aber auch nicht erwarten von einem Spiel von Hideki Kamiya, glaube ich.
Bayonetta ist, glaube ich, das, was das so ein bisschen die Erwartungen in eine andere Richtung schiebt.
Sure. Und dann Punkt Nummer 3. August, September 2013. Da kam noch mal irgendein anderes Spiel raus, Robin. Was kam denn noch mal im September 2000? Ach, GTA 5! Huch! Es kam genau parallel mit GTA 5 auf den Markt. Und das ist, glaube ich, dann der Sargnagel gewesen für The Wonderful 101. Weil wo ist GTA 5 nicht erschienen? Auf der Wii U. Und das, ja, das konnte nicht anders enden, als es dann endete mit einem nicht sehr erfolgreichen Spiel, das auch durchaus seine Probleme hat. Also wir kritisieren ja Wonderful 101 auch für seine sehr gestreckte Kampagne. Aber mein Gott, hat das hohe Höhen, dieses Spiel. In denen es auch richtig klotzen kann und sich dann doch lohnt, sich damit zu beschäftigen. Insofern hat es das, finde ich, nicht verdient, dieses Schicksal als extremer Underdog. Aber auch dieser Re-Release, den wir dann vor ein paar Jahren hatten, der konnte das ja leider auch nicht wirklich beheben. Also da ist ja auch nicht so viel passiert.
Es gibt eine Website, da bin ich vor längerer Zeit mal drauf gestoßen, jetzt hatte ich mal wieder Chance, sie zu nutzen. Die nennt sich einfach, also Game Search, das ist im Grunde einfach ein interaktives Google Excel-Listen-Ding. Und da ist eine Person, die über Jahre und Jahre die ganzen Daten compiled vom japanischen Videospielmarkt, weil dort werden die ganzen Nummern halt auch released, ne? Über Media Create, über Famitsu kriegst du die Zahlen alle. Und der hat das einfach in so eine gigantische Tabelle alles eingefügt, in einen gigantischen, wie sagt man das nochmal? Scheiße, ich hab das Wort vergessen. Wenn irgendwo eine Sammlung von Daten ist, in die man reingucken kann.
Eine Datenbank?
Datenbank ist das Wort, weil so, ich war bei Datenwarenhaus, Daten irgendwas, Datenbank, vielen Dank. Da hat hier eine große, große Datenbank gepflegt und da kannst du natürlich auch mal nach Wonderful 101 gucken und um dieses Bild dann mal zu Ende zu zeichnen, was für ein Flop das halt war, das hat in der ersten Woche in Japan, ne, das ist ein Nintendo-exklusives First-Party-Spiel von Platinum Games, hat sich in der ersten Woche 6.663 Mal verkauft und innerhalb der ersten, wann ist es erschienen? Im August? Ja, also im August, September, Oktober, November, Dezember. In den ersten 4 bis 5 Monaten bis zum 29.12. hat es sich insgesamt 19.500 Mal verkauft. Das ist nah dran am Armageddon für ein First-Party-Spiel. Also schlechter geht's eigentlich nicht mehr. Und das ist schon wirklich crazy, wenn du bedenkst, dass es ein Nintendo-Spiel ist, wenn du bedenkst, dass es eine Nintendo-Konsole ist, die natürlich nicht erfolgreich war. Das ist natürlich ganz wichtig, das im Kopf zu behalten, wie unerfolgreich die Wii U war.
Nur um das nochmal, am Ende ihrer Lebenszeit hat die Wii U sich 13,5 Millionen Mal verkauft.
Ja.
Das ist.
Hast du mal schnell einen Vergleich, um das in ein Verhältnis zu setzen mit irgendeiner anderen Nintendo-Konsole?
Die Switch ist gerade dabei, zur bestverkauften Konsole der Welt zu werden. Also die ist doch bei 140 Millionen oder sowas.
Ja.
Muss ich nochmal genau checke ich gerade nochmal, aber es war, ich glaube, 155 Millionen oder so ist die PlayStation 2. Ja, 146 Millionen hat die Switch gerade.
Ja. Ist ein bisschen mehr. Aber auch da fürchte ich, dass die Verkaufszahlen von Wonderful 101 sicherlich nicht umwerfend sind. Auch da haben wir die Möglichkeit, in das Team reinzugucken. Da hat es unter 500 Reviews, die Remastered-Version hat auch niemand so richtig doll interessiert. Das ist, glaube ich, auch einfach, also da kommt wieder beides, da kommt eigentlich alles zusammen. Da kommt nicht nur Marketing und Entwicklung zusammen, sondern da kommt auch noch Hardware zusammen. Das hätte in alles auf dem Markt nicht mehr schief gehen können. Denn das kannst du nicht verkaufen. Also das ist halt ich will überhaupt nicht sagen, die hätten nicht machen sollen. Niemals. Ich finde, das ist cool, dass es das gibt, auch wenn ich nicht der größte Fan bin auf inhaltlicher Ebene. Ich finde, das ist super kreativ und toll. Ich weiß nicht, wie du das irgendjemandem verkaufen willst, dieses Spiel. Weil es sieht aus, wie du hast es gesagt, es sieht aus wie ein Kinderspiel. Es spielt sich wie das hardcoreigste aller bisherigen Platinum Games, wo wir regelmäßig und ich ja regelmäßig in die völlige Verzweiflung geraten bin.
Das ist auch
in
eigentlich das Beste
Time daran, drei
dass
Durchgang.
Es so ein übelst Hardcore-Spiel
ist. Wirklich. Ein Spiel, was halt sagt, ey, was ist, wenn ich jetzt das paire, damit das Platinum nie was fucking erklärt und dann grundsätzliche Spielmechaniken als Unlockables in irgendwelche Skill-Listen packt und außerdem sind jetzt aber die Skills auch noch nicht mehr selbsterklärend wie bei anderen Platinum-Spielen, dass ich weiß, ach, hier ist der Parry, dann kaufe ich mir den mal, sondern du kannst dir halt den fucking Wackelpudding kaufen und der Parry bestimmt bestimmte Angriffe mit Spikes, aber die, nee, bestimmte Angriffe, die keine Spikes haben, aber die auch nur auf diese Art. Und das ist alles völliger Wahnsinn. Deswegen, das wundert mich, also das wunderte nie, gar keinen. Höchstens wunderte es, wie krass es floppte, ja. Weil das erschien mir nicht möglich, dass ein First-Party-Titel von Nintendo so sehr floppen kann, in Japan spezifisch.
Aber immerhin, also ne, es ist ein geflopptes Spiel, das aber bei Kritikern ein bisschen besser ankam. Dementsprechend könnt ihr natürlich euch ein Video bei Speckups dazu angucken von 2020 und auch ein komplettes Let's Play bei uns aus dem Jahr 2015 bei Time to 3.
Mann, war das eine Arbeit.
Weil das, da haben wir uns sehr durchgeackert, muss man sagen, weil das Spiel halt wirklich lang ist und wirklich seine Längen hat, aber es entlohnt einen zumindest nach diesen Längen auch mit Spektakel sondergleichen, das eigentlich nur von Spielen wie halt einem Bayonetta oder einem Asuras Wrath getoppt wird.
Ja, das stimmt. Ich finde durchaus, dass es da im Vergleich Sachen verliert, einfach wegen der Regie, weil es immer, also nicht immer, aber es geht dann doch recht häufig in diese ISO-Perspektive rein und auch spektakuläre Sachen passieren dann gelegentlich in den, nicht immer, da gibt es auch zahlreiche tolle Cutscenes.
Ich finde, da macht es schon Sachen, also ja.
Es macht auf jeden Fall Sachen. Es ist aber, glaube ich, echt mein am wenigsten liebes dieser Plätzchen im Spiel. Ich klammere da natürlich die, ne, Beware, sage ich mal, aus, die B-Ware, die Plätzchen dann so gemacht hat, wenn ich sowas wie Turtles gucke oder so. Aber wenn ich jetzt zu diesen großen Kamiya und Co-Titeln gucke, da war Wonderful 101 für mich schon echt eine Überraschung, okay, ja. Wie enttäuschend ich es fand. Aber auch da toll, dass wir, obwohl es so ein Flop war, modern heute in der Lage sind, das einfach auf allen möglichen Plattformen zu kaufen und das zu stimmt, spielen, ja. Wo es dann auch regelmäßig in Sales kommt und yep, so hoffentlich. Yep, yep, yep. Richtig schönes Ding. Kostet da übrigens, wie viel kostet es aktuell? Ja, guck mal, ist gerade im Sale. Kostet 35 Euro normal und aktuell kostet es 20 Euro. Und für 20 Euro würde ich das auch kaufen, wenn ich noch nicht gespielt hätte.
Ja, ja, ja. Also ich finde, es ist auch mehr wert so, aber
ja.
Dadurch, dass ich, also ich habe das ja damals getestet, ich habe dem eine 8 von 10 gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Und da habe ich schon, also eigentlich hätte ich eher eine 7 von 10, glaube ich, geben sollen. Das würde zumindest jetzt auch akkurater meine Meinung dem Spiel gegenüber widerspiegeln. Aber es ist so ein Spiel, es gibt auch Leute da draußen, die sagen, nee, ihr habt keine Ahnung, was ist eine 10 von 10? Das hat so ein geiles Kampfsystem. Wenn man sich da richtig reinarbeitet, ja, ja. Dann wirst du so krass entlohnt. Und das ist ja auch so, aber die Arbeit ist halt wirklich exzessiv, die du da machen musst.
Das ist eines der klassischen Character-Action-Games, das quasi besser als so ein Beat'em-up-Kampfspiel funktioniert, wo quasi einfach nur, ne, die Game-Mechanik im Mittelpunkt steht und ja. Wenn du dann Pacing und all und Level-Design und das alles für dich irrelevant wird, dann und du eh in deinem achten Spieldurchgang bist und nur die Matrix siehst, dann ist es quasi das Beste, was es gibt im Genre. Genau. Und ich spiele diese Spiele eigentlich immer auf der ersten Ebene, deswegen ist es dann bei mir leider besonders da abgefallen. Das war's für heute. Das war unser Blick auf einige Spiele, die veröffentlicht wurden, um direkt auf einem frühen Marktfriedhof begraben zu werden. Da gibt es leider zahlreiche Beispiele für.
Manchmal wurden sie wieder ausgegraben.
Zahlreiche,
ne?
Beispiele dafür.
Aber naja.
Das stimmt. Das ist auch immer schon, also ich habe auch das Gefühl, die werden dann halt, ne, ich kann jetzt zu sowas wie Wonderful 101 blicken und habe dann nicht das Gefühl, das haben sie gemacht, weil sie dachten, jetzt aber, jetzt verkaufen wir es ja, die Millionen ja, ja. Mal, sondern ich glaube, das ist dann schon so ein, so ein Liebhaberding. Wir definitiv. Wollen das gerne nochmal für mehr Leute verfügbar machen, deswegen freut mich das auch sehr. Genauso wie es mich freute, mit dir mal wieder ein wunderbares yes. Gespräch zu führen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, lieber Tom, und ich bedanke mich bei euch da draußen, lieben UnterstützerInnen, ganz, ganz doll für euren Dankeschön. Support. Nächste Woche geht es hier weiter mit Saw 4 und in 2 Wochen mit Punkt on Topic an diesem Slot. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüssi.